Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Der Predigtext für heute ist die Epistel, die wir gelesen haben, Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Ich lasse nochmal lesen. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihn vergeben, wenn er Sünde begangen hat. Bekennet also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Unser Herr segne unser Wort an uns. Amen.
Amen.
Ja, es geht in diesen Versen um das vertraute Gebet. Es wird in diesem Abschnitt 7-mal vom Gebet gesprochen. Wir dürfen also, wir sind berufen, in jeder Situation zu beten. Wir dürfen in jeder Situation, in jeder Gelegenheit, zu jeder Zeit zu unserem Herrn kommen im Gebet. Es sind nicht alle Stunden unseres Lebens froh und glücklich. Es können Menschen, Christen, treue Christen, in Schwierigkeiten kommen. Diese Schwierigkeiten können unerwartet sein und sie können von außen über uns reinbrechen. Wie ein Unfall, wie eine unvorhergesehene Krankheit oder auch eine Katastrophe. Sie treten aber auch im Inneren in unser Leben ein, durch Fehler, durch eigenes Verschulden, durch Vertrauen auf falsche Freunde und durch unser eigenes Unvermögen. Egal wie diese Probleme aussehen, wir haben eine große, wir haben eine gewaltige Macht in unseren Händen, das Gebet. Gott sortiert die Art, so wie wir in Schwierigkeiten gekommen sind, nicht aus. Das heißt also, ob das große Schwierigkeiten Dinge sind oder kleine, das ist bei Gott uninteressant. Er ist da, um uns zu helfen und uns herauszutragen. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dürfen wir unseren Gott mit ernstlichem Gebet und Bitten nahen. Unser Herr kennt ja unsere Schwierigkeiten. Und er will Menschen machen, die froh sind, die voll Freude sind, die ihren Gott vertrauen dürfen, die ihren Gott anbeten dürfen. Er will keine Menschen haben, die mit gesenktem Kopf umherrennen und nur von den Schwierigkeiten erzählen, in denen sie stecken. Denken wir im Alten Testament an einen Josef. Josef kam in große Schwierigkeiten und Probleme durch seinen Vater, durch seinen Stolz, durch seine Brüder, durch Potiphar und durch die Vergesslichkeit des Mönches. Und ich könnte mir vorstellen, Josef betete ernstlich. Und er hatte wahrscheinlich auch viele Warum. Aber Gott holte ihn heraus. Oder denken wir an diesen Propheten Jona. Er kam in sehr große Schwierigkeiten durch seinen Ungehorsam. Und er versteckte sich vor Gott Er rannte vor Gott weg. Er wollte Gott vergessen. Und er wollte weit wegfliehen. Er war ein Prophet des Herrn. Und Gott schickte ihm gewaltige Probleme. Er betete zu Gott. Er sah sein Ungehorsam rein. Und Gott holte ihn aus diesen Problemen heraus. Jeder von uns darf auch hier seinen eigenen Namen einsetzen. Vielleicht haben wir auch Dinge erlebt, wo wir sagen können, ja, das stimmt. Vielleicht stecken wir zurzeit auch gerade in Problemen, die wir nicht bewältigen dürfen. Aber wir haben eine frohe Botschaft zu verkündigen. Gott erhört Gebet. Der moderne Mensch in Schwierigkeiten, er flucht, er schimpft, er tritt aus der Kirche aus, er wendet sich heidnischen Religionen zu, versucht seine Hilfe in Yoga, Meditationen oder er begibt sich direkt in die Macht Satans. Hat Fluchen schon mal gehört? Mal das so richtig Luft machen. Diese Dinge lernt die moderne Psychologie. Aber was da herauskommt, ist eine ganz andere Sache. Und das ist nicht immer Führung und Wille Gottes. Als Kinder Gottes dürfen wir beten. Und wir sollen sogar beten. Beim Beten in Problemen, in schwierigen Situationen dürfen wir an eine Adresse beten. Wir haben eine Adresse, an die wir beten dürfen. Und die richtige Adresse ist dieser heilige Gott, unser Vater, unsere Hoffnung. Und jetzt, wo wir beten, ist es Gottes Sache. Was Gott daraus macht, ob er uns sofort hilft oder ob er erst eine Zeit uns warten lässt. Josef musste 10 Jahre warten. Er saß 10 Jahre unschuldig in einem Gefängnis, ohne Fernseher, ohne Internet. So lange musste Josef warten. Überlassen wir doch unsere Probleme, ob diese kleinen oder ob große, einfach unserem großen Gott. Laufen nicht aus seiner Lehrausbildung gleich im ersten Lehrjahr weg. Gott will uns prüfen, ob wir reif genug sind oder ob wir bewährt sind für ein Leben in der Nachfolge. Er versteht uns. Er hilft uns. Und Gott, er liebt uns. Und das Schöne ist, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Er ist eben Gott, er ist kein Mensch. Er hat keine Fehler oder er ist nur eingeschlafen. Und er will, sein Wunsch ist es, dass wir seine Schöpfer, seine Menschen, seine Gemeinde, seine Nachfolger, seine Jünger, uns vollständig, hundertprozentig auf ihn verlassen. Kommen wir auf den zweiten Teil. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Ein etwas anderes Thema. Die Zeiten der Freude, in den Zeiten der Freude dürfen wir singen, in unseren Herzen singen und unsere Herzen zu Lob und Dank erheben. Gott möchte in allen Problemen mit einbezogen sein. In schwierigen oder auch in guten, in schönen Situationen. Gott hat alles in der Hand, alle Ereignisse, alle Ursachen, alle Probleme. Alles geht irgendwie auf ihn zurück. Er ist unser Schöpfer und unser Erhalter. Und Gott führt unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir unser Leben selber gestalten oder nicht. Gott will uns führen. Er will, dass wir Ja sagen zu seinen Wegen, oder? Ob wir auch ein Nein sagen. Wir wollen das nicht. Er allein segnet und er allein beschützt uns. Er ist unser Herr, er ist unser Gott. Von ihm kommt alles und zu ihm geht alles zurück. Das Gute und das weniger Gute. Und Gott hat die Kontrolle, die totale Kontrolle. Er kennt unsere Zukunft. Er weiß, was morgen mit uns geschieht. Und er lenkt und leitet uns sicher in diese Zukunft. Gott hat für alle Umstände, in denen wir uns befinden, einen Plan. Er weiß über allen Bescheid. Schauen wir uns das Leben von Hiob an. Hiob wurde von Gott geprüft und in ein unsagbares Leid geführt. Als Hiob diese Prüfungen bestanden hatte, das dauerte einige Zeit. Und wo Hiob dann Ja zu Gott sagte, wo er die Größe Gottes anerkannte und wo er sich vor ihm beugte, da führte Gott Hiob heraus und er segnete ihn reichlich. Als Kinder Gottes dürfen wir unseren Gott, unseren Vater, in allen unseren Lebensumständen loben und preisen. Und wir dürfen auch singen. Wir dürfen auch dieses Lobpreis im Gebet und in Lobliedern vor Gott bringen. Denken wir an Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Sie kamen ins Gefängnis als Geldgeber Mafia von Philippi. Sie wurden im Gefängnis blutig geschlagen und sie wurden in einer orthopädisch sehr ungesunden Stellung eingespannt. Es dauerte eine Weile. Es dauerte bis Mitternacht. Und dann waren sie durch. Und dann begannen sie ihren Gott zu loben und zu preisen. Sie durften erst ihren Auftraggeber und ihren Auftrag erkennen. Was hatten sie für Alternativen? Schimpfen? Fluchen? Da dann die Gemeinde in Philippi sofort entstanden, vielleicht auch erst einige Zeit später. Gott hatte einen Plan. Er hatte mit diesen gedemütigten und gemarterten Aposteln etwas vor, etwas Bestimmtes vor. Sie brauchten eine Ausrüstung für Europa. Und diese zwei Brüder konnten jetzt anfangen, ihren Gott zu loben und zu preisen. Das war der einzige Weg für sie in den Schwierigkeiten. Auch in unseren Schwierigkeiten ist es der einzige Weg, ein Leben, ein normales Leben zu führen. Wir Kinder Gottes dürfen eine Zuversicht haben in unserem Herzen, eine Perspektive, eine Hoffnung. Und wir dürfen ihn loben und preisen. Er will das. Er will, dass seine Kinder ihn preisen. Wir sind sogar berufen zu diesem Lobpreis. Unsere ganze seelische Art ist darauf ausgerüstet, auf ihn. Sind wir uns dieser Berufung bewusst, dieser Danksagung, dieses Lobpreises, dieser Anbetung. Dieser Lobpreis darf ein fester Bestandteil unseres Lebens sein. Ob das die schöne Natur im Frühling ist, ob das der Herbst ist, der goldene Herbst, oder wo wir uns befinden. Unsere Natur soll diesen Lobpreis bringen, zu diesem wunderbaren Gott. Da gibt es keine guten Stimmungen und keine schlechten Stimmungen. Dieser Lobpreis ist immer da. Und dieser Lobpreis erfreut Gott. Nützen wir unser Leben aus. Nützen wir die Gelegenheit aus, in der wir stehen. Und loben und preisen unseren Gott. Der nächste Vers. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl salben und über ihn beten. Der Jakobus beschreibt hier einen ganz normalen Vorgang in der Gemeinde. Eine Schwester, ein Bruder ist krank und bevor es ins Krankenhaus geht, werden die Ältesten der Gemeinde gerufen. Das stellt ein öffentliches Zeugnis dar für die Gemeinde, vielleicht auch für die Nachbarschaft und für den Ort. Das Beten für einen Kranken ersetzt natürlich nicht immer das Krankenhaus. Das ist klar. Aber es ist ein Akt, den sich die Gemeinde angewöhnen darf. Die Ältesten beten über einen Kranken, sie salben ihn mit Öl im Namen des Herrn Jesus Christus. Die Ältesten der Gemeinde haben eine Verantwortung für diesen Kranken, indem sie für ihn beten und ihn salben. Es geht hier nicht um die Krankenheilung, sondern es geht um einen ganz normalen Dienst der Ältesten der Gemeinde. Es wird ein Dienst getan an einem Kranken im Namen Jesu. Die Heilung eines Kranken geschieht dann durch Gott. Das kann man nicht erzwingen. Das kann man auch nicht irgendwie erpressen. Das ist Gottes Sache. Aber es geschieht eine Salbung. Der Kranke wird gesalbt. Im Auftrag Gottes und im Gehorsam zum Wort Gottes. Das Öl, mit dem er besalbt wird, ist ein Bild des Heiligen Geistes, der diese Heilung ausführt. Der Heilige Geist führt diese Heilung aus. Und das Gebet im Glauben gilt diesem Kranken. Es ist ein Segen des Kranken. Das Gebet kann den Kranken retten. Es kann ihn heilen und aufrichten. Das Gebet des Glaubens beruht auf einer Verheißung Gottes im Wort. Es geht nicht um die Frage, wie viel jeder Glauben hat. Wenn dem Kranken seine Sünden bewusst werden, dann darf er seine Sünden bekennen und darf sich von diesen Sünden abwenden. Und die Ältesten dürfen dann voll Zuversicht beten, weil es Gott so verheißen hat, für den Kranken zu beten, ihn zu heilen, wenn er vorher seine Sünden bekannt hat. Die Frage der Sünde hat viel mit Heiligung, mit der Heilung zu tun. Nicht jede Krankheit ist Folge von Sünde. Aber Sünde macht krank. Denken wir an den übermäßigen Alkohol, Nikotingenuss, Genuss von Rauschmitteln. Sünde macht krank. Deshalb, bevor diese Heilung geschieht, ist dieses Bekennen der Schuld und der Sünde wichtig. Eine Reinigung des Menschen. Bei rätselhaften Krankheiten ist es immer wichtig, Gott um Licht zu bitten. Es gibt wahrscheinlich eine Sünde dahinter. Das ist wichtig für die Heilung. Es ist einfacher, in einer ständigen Sündenvergebung zu leben und gar nicht auch zuzulassen, dass die Sünde in unser Herz hineinkommt. Die Ältesten leben in einer ständigen Vergebung ihrer Sünden. Sie stehen vor Gott und sie tun ihren Dienst vor Gott. Und da ist auch wichtig, dass die Sünden gereinigt werden. Nicht immer werden Kranke geheilt, wenn wir für einen Kranken beten. Es ist nicht immer Gottes Wille, dass der Mensch sofort gesund wird. Jakobus geht es um eine ganz besondere Angelegenheit. Es geht um eine Heilung, die auf der Sündenvergebung beruht. Der Kranke bereut seine Sünde, er bekennt sie vor Gott. Gott wird ihn aufrichten, Gott wird ihn heilen, Gott wird ihn vergeben. Warum wird von dieser Anweisung der Bibel so wenig? ich gebrauche noch in den Gemeinden. Warum verschweigen Geschwister ihre Krankheiten? Oder spielen sie irgendwie runter? Warum werden Nöte nicht bekannt? Ist dieses Gebet, die Salbung der Ältesten, die Heilung im Namen Jesu so wenig wert? Hat sie so wenig wirksam? Und warum werden Sünden nicht bekannt? Warum wird die Sünde im Leben getötet? Wir haben hier eine besonders große Möglichkeit, unseren Gott zu ehren und zu loben. Ihm in unseren Krankheiten die Ehre zu geben. Wir möchten darum bitten, dass diese Anordnung der Heiligen Schrift bekannt wird von der Gemeinde, dass mehr danach gehandelt wird, ihm zur Ehre. Ich lese den nächsten Vers. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihn vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Wir haben ja einen Einblick in den normalen Dienst der Ältesten in der Gemeinde. Gebete, die ernstlich zu Gott geschickt werden, helfen. Bei Gott geht kein Gebet verloren. Gott ist ja kein Mensch. Bei Gott geht kein Gebet verloren. Dieses Gebet der Ältesten muss nicht zweifelnd sein, sondern vertrauensvoll. Es darf auch nicht so nebenbei geschehen. Es ist ein priesterlicher Dienst, der vorbereitet werden muss. Und die Ältesten müssen auch in der Sündenvergebung leben. Und sie müssen sich eins sein untereinander. Auch die Ältesten müssen untereinander ihre Sünden bekennen, nicht nur die Kranken. Masse spielt hier keine Rolle. Hier kann jeder in den Dienst der Ältesten mit hineingenommen werden. Es geht hier um Qualität, nicht um Quantität. Um Einheit, um Glaube und Vertrauen. Und wenn auch keine hundertprozentige Heilung erfolgt, so wird doch der Kranke gesegnet und erquickt. Gott handelt in seiner Art und in seiner Weise. Und Gott hat einen Plan, den er uns nicht unbedingt mitzuteilen braucht. Wichtig erscheint dieser zweite Teil des Verses. Ich lese nochmal vor. Der Herr wird ihn aufrichten und ihn vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Der Herr richtet den Kranken auf, nach der Sündenerkenntnis und der Sündenbekenntnis. Gottes Kinder dürfen und sollen ihre Sünden erkennen und bekennen. Sünden können nur bekannt werden, vergeben werden, wenn sie offen und ehrlich bekannt werden. Und das Beste ist natürlich unter Zeugen. Aber dafür brauchen wir Mut und ein Vertrauensverhältnis zu den Geschwistern und auch zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Die Heilung eines Kranken und die Sündenvergebung gehören zusammen. Wenn keine Beugung des Kranken oder Ältesten geschieht, dann brauchen wir auch gar nicht anzufangen, um Heilung zu beten. Das ist der nächste Vers. Bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Die Bibel spricht von einem gegenseitigen Bekennen unserer Sünden. Macht das heute noch jemand? Haben wir diese Aufforderung der Heiligen Schrift vergessen? Ist ein Bekennen der Sünde nicht die Grundlage einer Heilung? Gesund werden wir jeder. Aber Sünden von den Menschen bekennen, das kann doch niemand verlangen, oder? Wir wollen die Bibel ganz neu lesen. Und wir wollen uns vielleicht von eigenen Vorstellungen trennen. Wir haben eine ganz klare Aufforderung, bekennen der Sünde, füreinander beten, segnen, Lobpreis. Die Heilung kommt von Gott, nicht von Menschen. Beten bewirkt viel. Beten hat Kraft in sich. Beten bewegt Gottes Arm. Beten ist Gemeinschaft mit dem himmlischen Wesen und mit den himmlischen Köpfen. Jakobus spricht die Gerechten an, wenn es um ein erhörliches Gebet geht. Die Frage ist, gibt es noch Gerechte in unseren Gemeinden? Oder hat die Ungerechtigkeit der Welt auch in die Gemeinden in unserer Zeit Einzug genommen? Gerecht vor Gott ist jemand, der sein Leben vor Gott in Ordnung gebracht hat. Der die Sünde hasst und der in einer täglichen Reinigung lebt. Als gerecht braucht man nicht heilig zu sein. Nicht super heilig zu sein. Man soll nur die richtige Stellung vor Gott einnehmen. Weil man noch behauptet, das Gebet bringt nichts. Gott hört nicht. Gott hat mich vergessen. Da soll man seine Bibel lesen. Und da soll sein Verhältnis zu Gott mal in Ordnung bringen. Solche Aussagen kommen nicht von Gott. Sie sind Sünde und kommen vom Feind Gottes, um die Heiligen und die Gemeinde mutlos zu machen, um ihr das Vertrauen zu Gott wegzunehmen. Eine Welt ohne Gott kennt kein Beten. In der Welt gibt es einen Klagen, Kämpfen, Lamentieren, Fluchen. Und der eine oder lamentiert und klagt, braucht nicht beten, dass er bei Gott erhört wird. Er braucht nicht erst zu beten. Warum zapfen wir diese himmlischen Mächte nicht an? Warum trauen wir Gott nicht zu helfen? Oder haben wir Angst, die Ältesten könnten die Sünden dran rumziehen und unsere Krankheit ausbauen? Unsere Gebetsheilung ist wichtig. Bete nur um Heilung? Bete ich nur um Heilung? Oder geht es mir um die Ehre und Verherrlichung Gottes? Geht es mir um persönliche Interessen oder geht es um ein Zeugnis für unser Heiland Jesus Christus? Amen.
Amen. Amen.